Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Novak Djokovic gewinnt in Wimbledon. Es ist der 4. Titel in den letzten 5 Grand-Slam-Turnieren. Es ist sein 16. Grand-Slam-Titel überhaupt. In einem ja jetzt schon epischen Finale gegen Roger Federer gewinnt er mit 13-12 im 5. Satz und verwehrt Federer damit Titel Nummer 21. Herzlich willkommen zur letzten Erdbeerzeit, hier unserem Daily von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch noch im Pressezentrum sitzend Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Besser als 2-?
Ich wusste, dass die Frage kommt. Also generell, ich wäre wahrscheinlich kein guter Lehrer geworden, aber hierfür geben wir doch mal eine glatte 1.
Hierfür können wir glatte 1 vergeben. Es war ein wirklich tolles Finale heute. Es war vielleicht nicht über die kompletten 5 Sätze hochklassig, aber das kann es ja vielleicht dann auch gar nicht gewesen sein. Aber es war mit so vielen ja, Geschichten von vornherein dann ja auch verbunden, dadurch, dass Roger Federer unbedingt gerne diesen Titel haben möchte, dass er die meisten Grand Slams gewinnt und dass ihm Novak Djokovic in den letzten Grand Slam schon sehr auf die Pelle gerückt ist. Es ging hier heute um eine ganze Menge. Roger Federer wollte mit 37 nochmal einen Titel holen und Novak Djokovic wollte seinen Titel verteidigen. 25-22 stand es vorher im Duell der beiden, jetzt steht es 26-22 für Novak Djokovic. Insgesamt war das Spiel schon mit sehr viel Vorschusslorbeeren verbunden gewesen. Am Ende hat es dann auch wirklich alles gehalten, auch wenn die Klasse, die Hochklassigkeit zwischendurch bei Federer Nadal etwas höher war.
Ja, und wir müssen ja halt auch den Kontext setzen, dass es dieses Match Federer gegen Nadal gab. Wie sollte das getoppt werden? So sollte es getoppt werden, ja. Indem wir halt hier ein Match mit historischer Länge bekommen. Ein Match, was sicherlich noch in 20, 30, 40 Jahren herausgeholt werden wird, um die beiden Spieler miteinander zu vergleichen. Und vor allem ein Match, was ja im Endeffekt von Federer bestimmt wurde und von Djokovic gewonnen wurde. Und das erzählt uns ja sehr viel über diese beiden Spieler. Das erzählt uns viel über ihre Karrieren. Und das ist ja, warum es so Spaß gemacht hat.
4 Stunden 55 Minuten hat es gedauert. Das ist das längste Wimbledon-Finale in der Geschichte gewesen. Es ist ein paar Minuten länger gewesen als 2008, das Match zwischen Roger Federer und Rafael Nadal.
Und bevor wir auf eine ganz kurze Kuriosität. Es ist exakt genau gleich lang gewesen wie das Herren-Doppelfinale gestern. Ist genau. Mir zufällig aufgefallen.
Über das sprechen wir nachher noch, weil wir heute uns ja auch noch um die Doppel kümmern. Es ist genau die exakt gleiche Minutenanzahl wie gestern gewesen und die Leidtragenden waren die beiden Damen-Doppelfinalistinnen oder die 4 Damen-Doppelfinalistinnen, aber darüber sprechen wir auch gleich. Es hat 7 Minuten länger gedauert als das Match von 2008 zwischen Roger Federer und Rafael Nadal, was bislang als eines der besten Finals galt der Geschichte in Wimbledon vor allen Dingen und auch in der Gesamtgeschichte. Wir haben eben schon im Vorgespräch haben wir schon darüber diskutiert, ist dieses hier besser, ist dieses hier schlechter? Ich habe eben gesagt, eigentlich können wir diese beiden Matches nebeneinander stellen. Da muss man nicht unbedingt eine 1 und eine 2 bringen. Auf Sky haben sie eben gesagt, ja, das war wohl das beste Finale der Geschichte, vor allen Dingen in Wimbledon. Ich hätte jetzt gesagt, da kann man 1A, 1B dazu sagen zu den beiden Matches. Vor allen Dingen, weil dann ja auch die Geschichten nicht ähnliche waren, sondern etwas auseinanderdriftend und 2008 hatte vielleicht noch eine größere Symbolik.
Ja, und ich meine, wir dürfen vielleicht dann, wenn wir bei kürzlich stattgefundenen Finals jetzt über die Tennisgeschichte sind, auch 2009 nicht vergessen, wo Federer hier 16-14 ja. Gegen Roddick gewonnen hat. Das war ja auch durchaus ein Match, was mithalten kann, auch wenn es nicht ganz die historische Bedeutung gehabt hat. Und ich glaube, dieses Match hier wird in seiner Bedeutung über die Jahre noch wachsen. Damals nach Federer gegen Nadal war einfach klar, es ist das größte Match aller Zeiten, weil potenziell damals noch die beiden größten Spieler aller Zeiten aufeinander getroffen sind und es sich anfühlte wie die Staffelübergabe. Und das war heute keine Staffelübergabe. Wir wussten vorher schon, Djokovic ist der bessere Spieler, auch wenn Federer unter Umständen heute der bessere Spieler war. Aber ich glaube, wir haben heute nichts Neues mehr gelernt. Und damals haben wir was Neues gelernt und deswegen ist das 2008er Finale hat vielleicht eine ganz besondere Stellung, aber das hier ist ein Match, eben wirklich, was über die Jahre noch an Bedeutung wachsen wird, da gehe ich von aus.
Und wir können sagen, zum ersten Mal hat ein Spieler gewonnen, nachdem er 2 Matchbälle abgewehrt hat. Novak Djokovic im fünften Satz musste diese zwei Matchbälle bei Aufschlag von Roger Federer abwehren, hat dann das Spiel noch gewonnen. Wie er dazu gekommen ist, das klären wir gleich. Wir gehen jetzt mal von Satz zu Satz. Wir müssen mit Satz 1 natürlich anfangen. Satz 1 war ein Satz, der mit vielen einfachen Aufschlaggewinnen erstmal verbunden war. Federer hatte bei 2-1 einen Breakball gehabt, hat dann auch sehr viel versucht, seinen Rhythmus so zu ändern bzw. so anzupassen, dass er Novak Djokovic nicht unbedingt den Rhythmus gibt. Er hat einen Chip and Charge zwischendurch gespielt, er hat Surf and Volley gespielt, er hat Stops eingestreut und er hat insgesamt zwischendurch eher mal auch wieder Tempowechsel gebracht. Das war so meine Beobachtung, dieses, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, diesen Metronom Djokovic nicht einspielen zu lassen. Das hatte ich das Gefühl, das war heute im ersten Satz der Fall, dass Roger Federer viel versucht hat, um Novak Djokovic keine Gewohnheiten zu geben in dem Spiel von Federer.
Würde ich dir zustimmen. Und es ist ein Satz, auf den Federer wahrscheinlich, wenn er jetzt eine ähnliche Analyse betreiben wird, irgendwann Satz für Satz durchgehen wird und sagen, den hätte ich gern gewonnen. Er hatte 5 Punkte weniger am Ende in diesem Satz, also keine Frage, dass Djokovic den verdient gewonnen hat, aber Djokovic hat eine schwache Aufschlagsquote nur gehabt von 54% und Federer eine wesentlich höhere. Und das ist ein Satz, den Federer dann dementsprechend eigentlich für sich entscheiden muss. Er hatte 68% erste Aufschläge reinbekommen und da muss Federer dann sagen, das ist ein Satz, den muss ich eigentlich für mich entscheiden. Natürlich, er war irgendwo die Vorbereitung, wie du es angesprochen hast, er hat quasi Djokovic sein ganzes Tablett an Möglichkeiten gezeigt und hat gesagt, naja, das will ich dir hier heute alles präsentieren und es wird sicherlich nicht leicht für dich, aber es wäre für ihn natürlich ideal gewesen, wenn er das mit dem Satzgewinn verbunden hätte. Aber man muss dann mal wieder sagen, Djokovic, der, wir wissen noch nicht, vielleicht irgendwann mal bester Spieler aller Zeiten sein wird, unter Umständen der nervenstärkste Spieler aller Zeiten ist, hat den Tiebreak des ersten Satzes dann halt auf sehr hohem Niveau bestritten.
Wir haben beim ersten Satz von Rafael Nadal gegen Roger Federer gesagt, wenn Roger Federer den Satz verloren hätte, damals mit einer ersten Aufschlagsquote von 74%, dann hätte er sich an den Kopf gepackt und dann hätte er sich sehr geärgert. Über diesen Satz wird er sich wirklich sehr, sehr ärgern müssen, weil alle Statistiken waren besser, wie auch alle Statistiken nach 5 Sätzen dann am Ende auch besser waren für Roger Federer. Also von daher, man kann ja auch durchaus sagen, dass Roger Federer eigentlich das Spiel hier hätte gewinnen müssen, in Anführungsstrichen. Aber den ersten Satz, da hatte ich auch das Gefühl, den musste er gewinnen. Und vor allen Dingen im Tiebreak diese Mini-Breaks, die er dann Novak Djokovic geschenkt hat, mit 2 leichten Rückhandfehlern, die den Satz gebracht haben für Djokovic. Das war ja auch hier wieder in Anführungsstrichen unnötig.
Ja, wir sprechen gleich noch über Satz 3, der ja auch sehr eng war, der auch im Tiebreak entschieden wurde. Nur ab Satz 3 hat Djokovic eine durchaus höhere oder eine höhere Quote an ersten Aufschlägen reinbekommen, hat da dann auch ordentlich Punkte hinter dem ersten Aufschlag gewonnen und da war es dann quasi Djokovic in Aufschlagsnormalform, während er das in den ersten beiden Sätzen nicht war. Und wenn Djokovic nicht in Aufschlagsnormalform ist und Federer darüber hinaus es den ganzen Tag schafft, ihn quasi raten zu lassen beim Rückschlag, das war ja heute das Erstaunliche an diesem Match, dann ist das eben ein Satz, der an Federer gehen muss und den er sich selber zuschreiben muss, dass er den verloren hat. Du hast diese Fehler angesprochen im Tiebreak, es passierte ihm ja dann später auch noch in engen Situationen, dass da dann eben Fehler in seinen Grundschlägen drin waren und die waren bei Djokovic nicht da.
Die hat gewackelt, die Rückhand zwischendurch. Und ich meine, wir haben schon häufiger in der Karriere von Roger Federer darüber gesprochen, dass die Rückhand so ein bisschen der Wackelschlag ist. Aber heute im ersten Satz bekam er sie nicht zu 100% unter Kontrolle. Und das waren am Ende dann auch die wenigen kleinen Punkte, die Djokovic diesen ersten Satz gebracht haben. 7-6 ging der erste Satz für Novak Djokovic aus. Und er hatte bei den kurzen Ballwechseln hatte er die Oberhand und auch bei den ganz langen Ballwechseln hatte er die Oberhand. 9+Schläge. 10-5 ging es für Novak Djokovic im ersten Satz aus und den Satz hatte er, wie gesagt, dann mit 7-6 gewonnen. Der zweite Satz, der hat mich fatal an den zweiten Satz von Federer gegen Nadal erinnert, weil es gab 2 frühe Breaks für Federer und dann hat Novak Djokovic dieses Spiel laufen lassen. Hat zum Ende des Satzes hat er wieder angefangen, richtig ernsthaft zu spielen, um einfach wieder reinzukommen, aber zwischendurch hat er sich ja dann auch gedacht, den Satz muss ich jetzt abschenken, weil hier jetzt noch viel zu investieren ist wahrscheinlich völlig unnötig. Rafael Nadal sagt zwischendurch immer, ein Break ist immer aufholbar, bei 2 Breaks wird es dann schon schwierig und dann kann man auch schon mal ein bisschen was testen. Novak Djokovic hat diesen zweiten Satz wirklich zum Testen genutzt.
Ja, das ist alles komplett gegen ihn gelaufen. Das sind dann halt auch Statistiken, die völlig erstaunlich sind. 27% der Punkte unter dem ersten Aufschlag gewonnen, kein Punkt gegen Federers ersten Aufschlag gewonnen, nur 3 von 9 Punkten gegen Federers zweiten Aufschlag gewonnen. Das ist natürlich alles, was man sehr, sehr selten sieht. Und es war überraschend, weil er ja eben diesen ersten Satz gewonnen hat. Und man hatte vor dem Tiebreak das Gefühl, Federer ist hier eigentlich der bessere Spieler. Und dann kommt Djokovic hin und holt sich den Tiebreak. Und man hat so häufig gesehen, ja gut, dann verliert Federer zum Beispiel zum Anfang des zweiten Satzes den Aufschlag und dann wird es ganz eng. Aber nein, Federer holt sich schnell das Break, weil Djokovic ihm ein paar Fehler gibt. Und dann hat es erinnert ans Halbfinale, es hat aber auch ans Finale der Damen erinnert, an die 4 schnellen Spiele, die Halep am Anfang ihres Matches gegen Serena Williams bekam. Es lief halt komplett gegen Djokovic und ich glaube, es waren 10 Minuten für 3 Spiele, die Sitzpause quasi noch mit eingerechnet. Also das war super schnell und das war eine gute Phase, eine sehr gute Phase natürlich von Federer, aber bei Djokovic lief nichts zusammen.
Es gibt dann ja auch Diskussionen, vor allen Dingen gibt es ja auch immer wieder diese Diskussionen, sollen Männer Best of 3 oder Best of 5 spielen? Es gibt dann auch immer wieder die Diskussion, ja, jetzt wird da ein Satz komplett abgeschenkt. Ist das überhaupt, ziemt sich das für ein Best-of-Five-Match beziehungsweise für ein Herrenfinale? Warum lässt man dann nicht gleich Best-of-Three spielen? Es ist ein Best-of-Five-Match und wir haben bei den Grand Slams die Regeln, dass es Best-of-Five ist und dann kann man in den Sätzen auch so ziemlich machen, was man möchte.
Ja, es ist ja eben auch alles immer eine Frage des Kontexts. Wenn es bei Djokovic und Federer oder Nadal passiert, dann ist es halt was anderes, als wenn es bei Nick Kyrgios passiert. Mir ist es ziemlich egal, ob Nick Kyrgios das macht, aber den meisten ist es halt nicht egal, weil Nick Kyrgios halt schon häufiger sich es erlaubt hat, halt Teile von Matches oder ganze Matches durchaus mal gehen zu lassen. Und man sieht es bei Djokovic, Federer und Nadal seltener, aber es sind natürlich auch 3 Spieler, die über die Jahre gelernt haben, sich ihre Kräfte einzuteilen. Und unendlich sind die Kräfte auch nicht. Das hat man dann ja zum Ende des Matches auch gesehen, wo beide einfach platt wirkt.
Ja, zweites Break, da war es der Satz dann vorbei und da hat Djokovic dann nicht mehr viele Kalorien verbraucht für diesen zweiten Satz. Den dritten Satz, da hat er wieder Kalorien für verbraucht. Im dritten Satz war Djokovic wieder besser drin und dann auch von Anfang an. Die Spiele waren umkämpfter. Federer hat dann auch versucht, mal mit Slice in die Vorhand von Djokovic zu gehen, aber die hatte überhaupt keinen Effekt. Djokovic, wenn er in der Vorhand mit Slice angespielt worden war, hatte überhaupt keine Probleme damit, mit der Vorhand dann auch zu punkten. Mit der Rückhand war das schon wieder eine andere Geschichte, aber in diese Rückhand kam Roger Federer nicht mit seinem Slice. Bis zum 4:4 waren beide eigentlich ohne Probleme mit ihrem Aufschlag. Djokovic war beim Return etwas schwächer als Federer. Und das ist eine eher überraschende Nachricht, weil Novak Djokovic gilt als der beste Returner der Welt.
Ja, wahrscheinlich sogar aller Zeiten. Ich glaube, das können wir mittlerweile so sagen. Agassi natürlich auch ein überragender Return-Spieler, Murray auch. Aber wenn man dann eben schaut, auf welchem Level Djokovic das gemacht hat, gegen welche Gegner, in welchen Matches, dann kann man eigentlich festhalten, dass er der beste Return-Spieler aller Zeiten ist. Aber er hat es nachher angesprochen, er war nicht in der Lage, den Aufschlag von Federer zu lesen. Und ich hatte zwischendrin dann Bemerkungen auf Twitter gesehen, ja, er geht immer nur in die Vorhand von Djokovic rein und da kommen die Fehler her. Das geben die Statistiken aber nicht her. Er war von beiden Seiten gleich stark, hat von beiden Seiten eine ungefähr gleiche Anzahl an Bällen zurückbekommen und Federer hat da durchaus gut durchvariiert und hat ihm eben nicht immer Rhythmen gegeben. Und es war, muss man dann eben sagen, eine super Leistung von Federer, das zu schaffen, aber bei Djokovic schien da irgendwo so ein bisschen der Wurm drin zu sein. Ob es jetzt eher ob er angespannt war, ob es ein bisschen verhalten war, ob er nicht zu viel Risiko gehen wollte, das weiß ich nicht. Das hat er nachher auch nicht erklärt, aber es fiel schon sehr auf, dass er da Probleme mit dem Rückschlag hatte. Und der dritte Satz, der zeigt es am besten, nur 48% Returns reinbekommen. Das ist ein sehr niedriger Wert für Novak Djokovic.
Aber wir können ja auch dazu sagen, Novak Djokovic ist der beste Returner-Spieler in der Geschichte. Roger Federer, er ist kein Ivo Karlovic oder so, aber er ist einer der besten Aufschläger der Geschichte. Das haben wir hier auch schon ein paar Mal in der Sendung dann ja auch besprochen, dass Roger Federer mit der absolut gleichen Bewegung die komplette Aufschlagbox abdecken kann mit seinem Aufschlag. Und wenn er dann in so einem Aufschlaggroove ist und er hat den ersten Aufschlag im dritten Satz mit 73% getroffen, dann ist das halt auch verflixt schwer, diesen Ball zu retournieren.
Ja, wenn ich jetzt diesen quasi Kontext gerade aufgemacht habe für Djokovic, dann kann man den bei Federer genauso aufmachen. Er oder Sampras, das ist wahrscheinlich, wenn man es so sieht, auf dem Niveau die besten Aufschläger. Es gibt Spieler, die noch einen besseren Aufschlag haben. Es gibt auch Spieler, die wahrscheinlich einfach nur als reinen Schlag einen besseren Return haben als Djokovic. Aber in dem Kontext, wenn man sieht, Djokovic hat wahrscheinlich seinem Rückschlag einige Grand Slams zu verdanken, Federer hat seinem Aufschlag sicherlich einige Grand Slams zu verdanken. Und das war auch vorher klar, er wird diesen Aufschlag brauchen, weil ab einer bestimmten Länge von Ballwechseln hatte er auch heute durchaus den kürzeren gezogen. Und das war sehr evident im dritten Satz, wo er die längeren Punkte mit 17-5, also Punkte über 5 Schläge oder über 4 Schläge mit 17-5 verloren hat. Und da hatte ich ja auch noch einen sehr interessanten Artikel vor dem Match gelesen auf Tennis Abstract, die ja eben sehr viel rumspielen mit Zahlen. Und da hatte der Autor Jeff Sackman gezeigt, dass Federer eine ja quasi überdurchschnittlich gute Rückhand im Jahr 2017 nach seiner Rückkehr hatte, aber im Match gegen Nadal war seine Rückhand ein gutes Stück davon entfernt. Sie war im Endeffekt im Kontext seines Könnens eher durchschnittlich und dort wurde eben vermerkt, dass Federer wahrscheinlich heute überdurchschnittliche Schläge auf der Rück- und Vorhand brauchen würde, um im Match drin zu bleiben. Da war noch nicht klar, dass Federer einen so guten Aufschlagstag erwischen würde, aber ich glaube, im dritten Satz sah man zum ersten Mal, dass Federer unter Umständen in den längeren Rallyes dann doch heute den kürzeren ziehen würde.
Aber er hatte bei 5-4 im dritten Satz auch nochmal einen Satzball. Den hat Djokovic abgewehrt. Und auch hier ging es wieder in den Tiebreak. Und auch hier gab es dann wieder ja, die Schwäche auf der Rückhand von Roger Federer. Mit 2 Rückhandfehlern hat er quasi Novak Djokovic den Sieg im dritten Satz überlassen. Und dieser Satz ging auch mit 7-6 an Novak Djokovic. Und niemand hätte sich zu diesem Zeitpunkt beschweren können, hätte Roger Federer das Match in 3 Sätzen gewonnen.
Ja, er war in den ersten 3 Sätzen der bessere Spieler. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall festhalten. Aber Djokovic war halt der nervenstärkere Spieler. Und wenn wir schon bei Vergleichen sind, es erinnerte natürlich auch so ein bisschen ans Halbfinale hier. Letztes Jahr Djokovic gegen Nadal, da wirkte Nadal eigentlich auch wieder bessere Spieler. Aber Djokovic hat halt die engen Momente mal wieder für sich entschieden. Und er war heute in allen 3 Tiebreaks ein fantastischer Spieler. Und das inkludiert den Tiebreak des dritten Satzes, wo Federer dann wieder Fehler von der Grundlinie drin hatte, die Djokovic einfach so nicht gemacht hat.
Gehen wir in Satz 4. Im vierten Satz hatte bei 2-2 Roger Federer einen Break aus dem Nichts quasi gemacht. Er hatte bis dahin dann auch keine Looks bekommen beim Aufschlag von Novak Djokovic, aber dann hat er ein bisschen was am Return geändert. Er hat den zweiten Aufschlag von Roger Federer nicht nur von Novak Djokovic nicht nur zurückgechippt, sondern wirklich mal komplett durchgezogen. Und da hatte er dann für eine kurze Zeit wirklich viel Erfolg mit diesem Return. Er konnte dann zum 5-2 dann auch noch ausbauen, musste dann aber noch einen Break von Novak Djokovic hinnehmen, konnte aber dann zum 6-4 ausservieren. Und ich habe Mitte des vierten Satzes gesagt, endlich hat er es gemerkt, dass er jetzt dann auch mal den Return anders spielen muss gegen den Aufschlag von Novak Djokovic, weil der Aufschlag von Djokovic war nicht so, dass man nur defensiv da reingehen muss. Man konnte ihn angreifen. Das hat Federer im vierten Satz gemacht.
Ja, er hat. Und da unterstütze ich auch die Statistik. Er hat nur 3 von 15 Punkten gegen den ersten Aufschlag von Djokovic im vierten gewonnen, aber 7 von 10 gegen den zweiten. Und das lag eben daran, dass er in der Lage war, auch einfach mal einen ordentlichen Drive in den Rückhand-Return reinzulegen. Und die meisten Gegner werden ja auf seine Rückhand servieren, weil sie etwas schwächer ist. Und gegen viele Spieler ist es erfolgreich, wenn er so zurückchippt oder wenn er ihn ja quasi mit Slice zurückspielt. Aber gegen Djokovic ist das nicht unbedingt das beste Mittel. Und das Break hat er sich ja geholt, wenn ich mich jetzt recht erinnere, indem er wirklich einfach mit einem Drive den vor die Füße von Djokovic durchgezogen hat. Djokovic hat den Schläger noch anbekommen, aber der Ball ging ins Aus. Und das ist etwas, was viele in der Karriere von Federer immer mal wieder in großen Matches vermisst haben, dass er das machen würde. Und hier war er bereit dazu und das Risiko hat sich für ihn ausgezahlt.
Das Risiko hat sich auf jeden Fall für ihn ausgezahlt und er hat diesen vierten Satz mit 6-4 gewonnen, was ich sehr, sehr lustig finde. Seine erste Aufschlagquote war im vierten Satz dann tatsächlich die zweitniedrigste. Den zweiten Satz hat er gewonnen. Mit der niedrigsten, den vierten Satz hat er gewonnen mit der zweitniedrigsten Aufschlagquote. Und wenn es dann richtig knapp wurde, beziehungsweise in den anderen 3 Sätzen, die Djokovic gewonnen hat, hat Federer mindestens 60% mit dem ersten Aufschlag gemacht. Tja.
Ja, so ist das. Den zweiten hat er natürlich dadurch sehr gut kontrastiert, dass er 95% der Aufschläge von Djokovic zurückbekommen hat, was man extrem selten auf diesem Level sieht. Aber das war so ein bisschen der Ausgleich. Und eben im vierten Satz war es einfach, weil er da effizient in der Lage war, eben den zweiten Aufschlag von Djokovic zu attackieren.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Novak Djokovic noch keinen Break gemacht. Er hatte, glaube ich, einen Break hatte er gemacht bei 5-3, bei 5-2. Aber ansonsten hatte er bis zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit, den Aufschlag von Roger Federer zu durchbrechen. Im fünften Satz ging es dann aber relativ schnell los. Federer musste bei 1-2 zwei Breakbälle abwehren und beim 2-3 gelang Novak Djokovic das Break. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das war es jetzt. Novak Djokovic war bis dahin, ja, im vierten Satz musste er zwei Breaks hinnehmen, aber er war zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach sehr sicher. Und er musste sofort das Rebreak hinnehmen. Und dann konnte Roger Federer auf 4-4 ausgleichen, dann stand es bei 5-5. Und da wusste man schon so ein bisschen, wo das Ganze hinführen würde.
Ja, das war so das Finale, von dem man dachte, man hätte es immer wieder gesehen, als Federer eben dieses Break kassierte und Djokovic das dann für sich zu entscheiden schien. Es war dann eben auch die Phase des Matches, wo das Match von einer gewissen Service-Dominanz, die ja gerade bei Federer da war, hin zu längeren Ballwechseln ging. Und da ist die Annahme natürlich normalerweise, dass Djokovic dann gegen Federer gewinnen würde, weil er einfach der bessere Grundlinienspieler ist. Dass Federer da zurückgekommen ist, ist erstaunlich, hatte ich nicht so erwartet. Als es dann aber eben, als er das dann geschafft hatte, da konnte man schon ahnen, dass es hier vielleicht mit einem ganz besonderen Finale zu tun haben wird.
Was mir aufgefallen ist im fünften Satz, war, dass beide einen relativ platten Eindruck machen. Und ja, nach über 4 Stunden kann man natürlich platt sein, aber das sieht man relativ selten von den beiden, weil beide wirklich absolut austrainiert sind und man hat selten Matches mit Spielern wie Federer und Djokovic gesehen, wo beide über nachlassende Kräfte geklagt haben. Man hat es gesehen, dass das Tempo ein bisschen abgenommen hat, dass es zwischendurch, also zwischen 5-5 und 9-9 oder 10-10, da war das Spiel nicht ganz so gut. Du hast es gesagt, Service dominiert war es. Die Punkte wurden ein bisschen kürzer. Sie haben beide auch versucht, die Punkte abzukürzen. Beide machten auf mich in dem Zeitpunkt einen etwas müden Eindruck.
Was ja an sich eigentlich positiv ist.
Ja.
Weil es gibt verschiedene Gründe, warum Spieler noch nach 4 Stunden sehr fit sein können. Einer davon kann Doping sein, was ich den beiden hier nicht unterstellen will. Aber dass wir menschliche Leistungen von Spitzensportlern in solchen Phasen sehen, das ist ja an sich erstmal etwas sehr Positives. Und spricht sicherlich dafür, dass sie eben wie jeder andere Mensch, egal wie fit sie sind, wie jeder andere Mensch eben auch unter so einer Situation leiden. Und was ich ganz interessant fand von Djokovic, hat er im Anschluss gesagt, das hier war für ihn das anstrengendste Grand-Slam-Finale. Körperlich natürlich, dieser 6-Stunden-Schinken damals gegen Nadal bei den Australian Open. Aber er meinte, mental war das hier so anstrengend. Und ich glaube, das ist, was beiden so zugesetzt hat, dass sie eben die mentale Frische im Laufe des Matches verloren haben, weil es ja doch so intensiv war, weil so viel auf dem Spiel stand, weil die Zuschauer auch so mitgegangen sind. Und daher wirkte das für mich einfach als hätten sich beide so ein bisschen leer gelaufen.
Sie haben auch beide wenig Zeit darauf verwendet, in irgendeiner Weise sich anzufeuern oder so, oder sich mit dem Publikum zu verbünden, anzulegen. Das haben wir bei Novak Djokovic, haben wir das ja im Halbfinale gesehen. Auch Roger Federer hat zwischendurch immer mal wieder Rumjätze gebracht in seinen früheren Spielen. Heute war Schweigen. Das ist natürlich auch eine Sache, die einem total aufgefallen ist.
Ich meine, die beiden haben ja sowieso eine ganz besondere Art von Rivalität. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass sie nicht die allerengsten Freunde sind. Dafür aber eigentlich spielerisch das Beste, finde ich, unter den Top 4 und den direkten Duellen der Top 4 auseinander herausbringen. Und dazu gehört, dass beide ein relativ gutes Tempo hinlegen. Und das ist natürlich, Djokovic ist immer noch einer der langsameren Spieler hinter dem Aufschlag, weil ich finde, es fällt in den Federer-Matches auch nicht so auf, weil er halt ein ordentliches Tempo vorlegt und Djokovic jetzt nicht wirkt, als wenn er das aktiv unterbrechen möchte.
Nee, das habe ich auch, das Gefühl habe ich auch. Es hatte einen sehr, sehr guten Flow, dieses Match. Über eins kann sich Roger Federer in diesem Match nicht beschweren. Zu wenig Chancen. Er hatte bei 7-7 nochmal das Break geholt. 8-7 führte er, schlug aufs Match auf. Und es gab sofort wieder das Rebreak. Auch hier muss man tatsächlich dann sagen, es war eine vertane Chance von Roger Federer.
Aber es war eine riesige Chance für Roger Federer. Ich habe es mir jetzt auch extra nochmal angeschaut, das Spiel eben. Es steht 15-15, Federer setzt zwei Asse, stellt er 40-15 und hat dann diese beiden Matchbälle. Und es bleibt der Matchball in Erinnerung bei 40-30, wo Federer relativ schnell das Netz attackiert und in die Vorhand von Djokovic geht. Vielleicht nicht super akkurat, aber schon mit einem vernünftigen Angriffsschlag für die Zeit, die wir uns in diesem Match schon befunden haben. Und Djokovic passiert ihn. Und das ist natürlich der, der in Erinnerung bleibt. Aber der andere wird Federer vielleicht noch mehr wurmen. Ganz guter Aufschlag von Federer, aber Djokovic spielt ihn nah in die Rücklinie zurück. Federer umläuft die Rückhand. Aber für mich vielleicht mit einem Schritt, oder sagen wir, der Schritt nicht weit genug nach links und er kriegt die Vorhand nicht richtig gestellt und der Ball springt ziemlich schnell ins Aus. Also springt von der Vorhand direkt ins Aus. Und ich glaube, das ist der, den er zurückhaben will. Den anderen wird er wahrscheinlich immer so spielen, einfach weil er das Netz vernünftig angegriffen hat. Aber da hatte ich das Gefühl, er wollte die eigene Rückhand umlaufen, hat der Rückhand nicht getraut und vielleicht muss er den einfach mit der Rückhand zurückblocken und schauen, ob er Djokovic dazu herausfordern kann, einen noch besseren Schlag zu spielen. Und da will er zu viel umläuft, will es mit der Vorhand beenden. Und das ist wahrscheinlich derjenige, bei dem er sich ärgern wird. Und danach gibt er das Aufschlagspiel ab. Djokovic stellt zum 8-8. Das ist natürlich eine Situation, die wir historisch schon ein paar Mal zwischen den beiden gehabt haben. Djokovic hat ihn ja schon bei den US Open geschlagen nach zwei Matchbällen. Und das ist vielleicht die bitterste all dieser Matchball-Niederlagen, die Federer da gegen Djokovic hinnehmen musste. Und diese Szene, 40-15, wer die nochmal schauen kann, würde denken, die will er zurückhaben.
Die will er auf jeden Fall zurückhaben. Und vor allen Dingen habe ich in dem Moment gedacht, er hat aus dem Schatten in die Sonne aufgeschlagen. Und Novak Djokovic musste in der Sonne returnieren. Und ich war mir zu 1000% sicher, dass Roger Federer das ausservieren würde, weil er gerade von 15-15 auf 40-15 da zwei Service-Winner bzw. Asse geschlagen hatte. Und da war ich mir 1000%ig sicher, das wird er jetzt ausservieren. Und er hat es nicht geschafft. Und das ist die ganz große Chance gewesen. Er war einen Punkt von diesem Match entfernt. 8-8 stand es da. Die beiden haben bis zum 12-12 dann serviert und waren müde, waren angeschlagen. Und es war nicht mehr die ganz, ganz große Klasse. Aber so ab 10-10, 11-11 haben sie nochmal ganz angezogen. Und im Tiebreak hatte sich Novak Djokovic sehr früh zwei Mini-Breaks geholt und dann, oder ein Mini-Break geholt. Und das hat er dann transportiert.
Ja, er hat sich diesen Mini-Break geholt, hat dann auf 4-1 gestellt. Federer kam nochmal dran auf 4-3, aber Djokovic hat es dann nach Hause gebracht. Und es war ein bisschen ein Tiebreak, wie schon die ersten beiden Tiebreaks, der fast in der Dramatik abgestunken ist gegen die Sätze selbst. Aber es lag einfach daran, dass Djokovic diese drei Tiebreaks quasi fehlerlos gespielt hat. Und da genau das war, was er immer ist, dieser hypersolide Spieler, der eben in Drucksituationen kaum Fehler macht, entweder seine Gegner Fehler machen lässt oder aber irgendwann die richtige Lösung findet. Und da kann man nur sagen, Chapeau. Das war eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Federer ist reingegangen in diese Situation, wahrscheinlich mit dem besseren Aufschlag. Und normalerweise würde man sagen, der bessere Aufschlagspieler ist in dem Tiebreak leicht bevorteilt. Aber Djokovic hat alle drei Tiebreaks gegen ihn gewonnen, inklusive eben dieses völlig entscheidenden Tiebreaks.
Und es wurde immer mal wieder rangezogen, auch von mir. 1991 hat Michael Stich mal gegen Stefan Edberg gewonnen, ohne ein einziges Break zu schaffen. Damals auch mit drei Tiebreaks, in vier Sätzen hat er gewonnen. Novak Djokovic gewinnt drei Tiebreaks gegen Roger Federer und gewinnt das Match in fünf Sätzen und holt sich seinen 16. Titel. Der Jubel danach ist sehr verhalten ausgefallen. Er hat gratuliert, auch die Umarmung oder der Handshake am Netz war dann eher für so ein großes Match eher unterkühlt. Und auch danach der Jubel war eher unterkühlt von Novak Djokovic. Ich glaube, das wird dann auch noch so ein paar Tage brauchen, bis er das so richtig aus den Knochen geschüttelt hat, dieses Match.
Ja, mich hat er... Oder sagen wir mal so, der Jubel von Djokovic hat mächtig Eindruck bei mir hinterlassen. Djokovic stand ja im Endeffekt eher grinsend dort auf dem Feld. Ich bin mir sicher, dass dort mit reingespielt hat, dass er wenig Unterstützung heute erfahren hat und dass das Publikum ganz klar pro Federer war. Er hat das in der Pressekonferenz danach so erklärt. Wenn er alle Roger-Roger-Rufe hört, dann hört er eigentlich Novak-Novak-Rufe und so dreht er das für sich um und ich glaube ihm absolut, dass er das tut, aber ich bin mir auch sicher, dass ihm das schon wehtut, wie das Publikum eben so die ganze Zeit hinter Federer steht, obwohl Djokovic mit diesem Sieg ja jetzt auch fünffacher Wimbledon-Sieger ist. Und daher fand ich das einfach die fast perfekte Antwort, die er dort gegeben hat mit seinem Jubel. Und es ist ein Jubel, der mir, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben will.
Roger Federer hat hinterher gesagt, er hofft, dass er inspirierend sein kann für alle anderen 37-Jährigen, dass man auch in dem Alter noch was schaffen kann. Und Novak Djokovic hat dann gesagt, ja, ich nehme ihn mir als Beispiel, dass ich auch mit 37 noch so gut war. Das war keine Ankündigung, das war eine Drohung.
Er hat dann nachher das auch nochmal länger ausgeführt in der Pressekonferenz, hat dazu gesagt, ja, das hängt natürlich von Faktoren ab, ob ich dann auch spielen will, ob meine Familie das will, aber ich denke, wir können hier schon die Frage in den Raum stellen, ist es jetzt nicht das große Ziel von Novak Djokovic, sowohl Nadal als auch Federer abzuhängen, nicht abzuhängen, aber zumindest zu überholen bei der Anzahl der Grand Slam-Titel. Es muss ein Ziel von ihm sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Er hat ja selber gesagt, es ist ein Ziel von ihm. Er möchte gerne diese 20 überholen von Roger Federer. Vielleicht holt sich Roger Federer noch ein, vielleicht zwei Titel in seiner Karriere. Das kann ja immer noch passieren. Aber Novak Djokovic hat ganz klar den Kampf eröffnet. Er hat gesagt, ich möchte an Roger Federer und Rafael Nadal vorbei. Und wer ihn in den letzten anderthalb Jahren seit seiner Verletzung gesehen hat, seit letztem Jahr Wimbledon, der möchte nicht groß widersprechen.
Ja, er ist halt einfach der Favorit bei drei Grand Slams. Und wenn Federer jetzt zum Beispiel im Finale der Australian Open oder der US Open auf ihn treffen würde, dann würde ich Djokovic immer als Favoriten sehen. Und ich denke, er würde diese Matches normalerweise dann auch klarer für sich entscheiden. Heißt nie, dass es nicht an einem Tag doch passieren kann, dass dann ein Federer zum Beispiel einen Djokovic besiegt. Aber er wäre für mich der Favorit. Und natürlich, French Open ist immer noch das Gebiet von Rafael Nadal. Aber die Leistung, die Djokovic hier wieder gebracht hat, absolut überragend. Wenn er es jetzt schaffen sollte, noch die US Open zu gewinnen, 5 von 6 Grand Slams zu gewinnen, meine Güte. Also das alleine wäre eine historische Dimension, aber seine Karriere, er wird sie vielleicht nicht als erfolgreichster, aber vermutlich als bester Spieler aller Zeiten abschließen.
Ja, wir werden es in den nächsten Jahren sehen und wir werden es in den nächsten Jahren natürlich auch noch auf Chip and Charge begleiten, weil we are here for the long run. Novak Djokovic gewinnt das Grand Slam Turnier in Wimbledon, das Herren Einzel, mit 13-12 im fünften Satz des Tiebreaks. Und dieses 13-12 Format, nachdem es im Doppel schon getestet worden war, jetzt haben wir es auch im Einzel gesehen, mit dem letzten Match, ist auch mal was.
Ja, anscheinend, also eben, es war sehr schwer für mich nebenher noch auf Twitter zu gucken, aber irgendwie schien mir, Leute waren nicht ganz so zufrieden damit. Ich denke, es ist schon okay, dass man ein Match bei 12-12 abschließt, das passt schon. Ich denke, hier, ich weiß nicht, ob es einen anderen Sieger gegeben hätte, wären wir zu 16-14 oder so gegangen.
Aber Novak Djokovic musste sich zwischendurch informieren, wann der Tiebreak denn ist. Er hat bei 6-5 hat er den Schiedsrichter Damian Steiner gefragt, ob der Tiebreak bei 10-10 käme. Und da müssen wir tatsächlich drüber sprechen, weil wenn alle vier Grand-Slam-Turniere vier verschiedene Tiebreak-Regeln oder Beendigungsregeln im fünften Satz haben, dann stimmt irgendwas nicht. Und wenn sich der beste Spieler der Welt dann auch noch beim Schiedsrichter während des fünften Satzes erkundigen muss, da stimmt was nicht.
Naja, was stimmt schon im Tennis? Ja? Ja. Die Frage kann man ja mal in den Raum stellen. Es ist ja im Moment ein großes Wirrwarr. Es ist ja nicht mal ein Chaos, weil Chaos kann ja auch was Positives sein, sondern es ist ein Wirrwarr, in dem viele anscheinend so ein bisschen die Richtung verloren haben. Inklusive Djokovic, der ja auch Teil des Ganzen ist, und Federer ja auch. Beides ja durchaus Powerplayer im Tennis, die ihre eigenen Interessen abseits ihrer Karriere auch noch haben.
Wir werden in den nächsten Wochen in unserer wöchentlichen Sendung Chip in Charge sicherlich auch nochmal auf das Players Board zu sprechen kommen, um das es natürlich in den letzten Wochen dann auch eine ganze Menge Nachrichten gab.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
wir von Chicago Fire wegkamen, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wir haben noch drei weitere Finals zu besprechen. Und das erste, das unter ganz vielen schlimmen Matches gelitten hat, das nehmen wir als erstes. Das war das Damen-Doppelfinale, was wir heute gesehen haben. Zwischen Su Weixie und Barbora Strizova auf der einen Seite und Gabriela Dabrowski und Yifan Zhu auf der anderen Seite. Xie und Strizova gewinnen zum ersten Mal diesen Titel. Für Xie war es der dritte Grand-Slam-Titel. Sie hat schon mal mit Peng Shuai zwei Titel gewonnen. Für Barbora Strizova ist es der erste Titel gewesen. Sie ist mit 33 jetzt zum ersten Mal die Nummer 1 der Doppelweltrangliste. Und sie haben seit 2009 zum ersten Mal es geschafft, als Doppel einen Wettbewerb oder einen Grand Slam, einen Wimbledon zu gewinnen, ohne einen einzigen Satzverlust. Verdienter geht es nicht, als die beiden das gewonnen haben.
Keine Frage. Ich habe jetzt von dem Finale ehrlich gesagt wenig gesehen, weil es zeitgleich zu den Pressekonferenzen hier auch lief und der Fokus bei mir dann auch noch in der Nachbearbeitung des Einzels war. Aber das war über das ganze Turnier einfach eine fantastische Leistung. Und vor allem heute auch wieder aufgefallen, sehr dominant beim eigenen Aufschlag gewesen. Da sind die beiden einfach im Moment überragend. Sie haben jetzt auch angekündigt in der Pressekonferenz danach, sie spielen auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres. Trützow ist sicher nicht sicher, ob sie darüber hinaus noch als aktive Tennisspielerin dabei bleiben wird, aber bis Ende des Jahres spielen sie auf jeden Fall, wollen sich qualifizieren für das Jahresendturnier, wollen das Jahresendturnier gewinnen, also das steht auf jeden Fall schon mal fest.
Strizova und Xie haben dann auch die Fähigkeit, dann ihre Gegnerinnen so durcheinander zu bringen mit ihrem Spiel. Xie mit vielen geblockten Bällen, mit wenig Schnitt, Strizova dann eher die Powerspielerin, obwohl man das auch von ihr eher wenig sieht, beziehungsweise wenig sagt. Und auf der anderen Seite Dabrowski und Zhu mit einem eher konventionelleren Stil standen immer wieder vor dem Problem, dass sie nicht wussten, was als nächster Schlag kommt. Und da ist natürlich dann auch Su Weixie dann eine Garantin dafür, dass man nie den gleichen Schlag zweimal hintereinander bekommt. Und sie hat heute mit diversen Lobs dann immer wieder bei Dabrowski und Zhu für Verzweiflung gesorgt. Das Problem war, dass die beiden eigentlich hätten gestern spielen sollen. Aber das Herrendoppel hat so lange gedauert. Heute hat das Herreneinzel nochmal genauso lange gedauert. Und auch da müssen wir dann nochmal hinterfragen, ist die Ansetzung von diesen Finals die richtige? Weil das Damendoppel sollte gestern als drittes Finale stattfinden. Ich bin ein großer Befürworter von drei Finals an einem Tag, alle auf einem Court, damit noch möglichst viele Zuschauer da bleiben. Aber das Damendoppelfinale hat schwer unter den beiden Finaltagen gelitten.
Hat, aber ich vermute, da hat die BBC eben auch ihren Einfluss, die dann ja auch sagt, hey, wir übertragen durchaus prominent, zumindest teilweise diese Doppel und da wird der Club hier dann wahrscheinlich auch nichts gegen sagen. Denn das ist das Ziel, in der BBC prominent platziert zu sein und dann eben auch diesen Spielern und Spielerinnen die Chance zu geben. Vigé und Strizova und Dabrowski und Zhu sicherlich eine bittere Geschichte, aber ich vermute, dass sich da auch in Zukunft nichts dran ändern wird.
Auch sehr unter diesem langen Herren-Doppel gestern gelitten hat das Mixed, weil das musste heute auf dem Court 1 durchgeführt werden. Und das wurde parallel direkt zum Match von Roger Federer und Novak Djokovic ausgetragen. Und davon haben wir beide nichts gesehen. Robert Lindstedt und Jelena Ostapenko haben es verloren gegen Ivan Dodig und Latisha Chan. 6-2, 6-3 hieß es am Ende für Dodig und Chan, die das sehr verdient gewonnen haben. Aber wie gesagt, wir können da beide nichts zu sagen, weil unser Fokus war zu dem Zeitpunkt leider auf dem Herren-Einzel.
Ja, also eben, nein, nichts von gesehen. Kann ich auf die bunte Taktiktafel oder Statistiktafel schauen, aber jetzt auch nicht mehr wirklich interpretieren, was da passiert ist. Ich habe Dodig und Chan danach noch sehr viele Interviews geben sehen. Ich bin immer kurz in Satzpausen rausgegangen bei Federer und Djokovic und habe sie sehr viele Interviews geben sehen. Mehr habe ich heute von den beiden nicht gesehen.
Wir können aber nochmal über das Spektakel Herren-Doppel sprechen, was sich gestern zugetragen hat. Zwischen Nicolas Mahut und Edouard Roger Vasselin auf der einen Seite und Juan Sebastian Cabal und Robert Farah auf der anderen Seite. Mahut und Roger Vasselin hatten sich zusammengefunden, weil Mahut und Pierre-Hugues Herbert nicht miteinander spielen wollten. Pierre-Hugues Herbert wollte sich auf sein Einzel konzentrieren, hat dann kurz vor dem Turnier aber das Angebot von Andy Murray angenommen, mit ihm zu spielen. Das hat Nicolas Mahut nicht gefallen. Und er hätte beinahe gestern seinen Grand Slam geholt mit Edouard Roger Vasselin. Es war ein unglaublich umkämpftes Spiel. Dreimal wurde Nicolas Mahut getroffen. Das erste Mal an der Stirn, da hätte er beinahe aufgeben müssen, hatte dann Eisbeutel bekommen, hatte eine fiese, fiese Beule. Beim zweiten Mal ist er gegen die Brust getroffen worden und beim dritten Mal in einer Region, die für uns Männer nicht ganz so dolle ist, wo man, wenn man getroffen wird. Aber Juan Sebastian Cabal und Robert Farah haben dieses Spiel gewonnen. Nach exakt 4 Stunden 57 Minuten, wie das Herren-Einzelfinale. 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 und 6-3 heißt es am Ende. Sie haben 3 Breaks geholt im gesamten Match, Cabal und Farah. Mahut und Roger Vasselin waren 2. Am Ende waren es 215 Punkte zu 204 für Cabal Farah, die jetzt zum ersten Mal für Kolumbien einen Grand Slam gewonnen haben und die Nummer 1 der Weltrangliste sind.
Und unglaublich hart daran arbeiten, dass ja ein Paar, das schon sehr lange zusammen ist, das sich auch sehr früh zum Beispiel schon entschieden hat, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, einem ehemaligen Weltklasse-Spieler Jeff Coetzee, der quasi mit den beiden exklusiv seit Jahren zusammenarbeitet. Und sie haben sich unglaublich verbessert. Sie waren früher so ein bisschen dieses klassische Paar, nicht gut genug im Einzel, wir arbeiten uns nach oben, und sie haben sich wirklich Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen nach oben gearbeitet. Und nach der Kravitz-Mies-Geschichte, die so ein bisschen aus dem Nichts kam, haben wir hier dann eben wirklich eine, die das über Jahre aufgebaut haben und sich dann belohnt haben hiermit. Und eins der besten Doppel über die Jahre geworden sind, mit sehr spezifischem Training. Und da war auch ganz schön, ich habe die beiden dann nachher noch gesehen, als ich die Anlage verlassen habe, standen sie so mit einer kleinen Traube von Familie und Fans und jeder hat mit jedem Selfies gemacht und da waren die beiden immer noch total aufgelöst. Das war sehr schön, es war bestimmt eine Stunde nach dem Match oder so und das war ein ziemlich erinnerungswürdiges Sehen, weil dann auch so wenig Leute hier noch in Wimbledon waren, aber die beiden mit ihren Leuten und es hat ihnen extrem viel bedeutet.
Du hast es gesagt, sie haben sich den Sieg erarbeitet, beziehungsweise diese Position jetzt auch erarbeitet. Cabal Farah sind inzwischen eine Doppelmarke. Nicht so groß wie die Bryans, die haben halt immer noch ein bisschen den höheren Status, aber Kubot Mello zum Beispiel oder Roger und Tekau, Continent Pierce, Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Auf dieser Stufe sind Cabal und Farah und sie sind eine Marke im Doppel und sie spielen halt seit Ewigkeiten zusammen und sie verstehen sich blind auf dem Platz. Und das ist wirklich mal das Ergebnis von ganz, ganz harter Arbeit gewesen. Sie haben sich hier durchgesetzt. Und gestern dieser 5-Stunden-Kampf, Roger Vasselin hat hinterher wie ein Schlosshund geheult auf dem Platz. Es hat ihnen allen 4 unglaublich viel bedeutet, dieses Match. Und es war wirklich ein absoluter Abnutzungskampf und ein hochspektakuläres Match. Das war wirklich gestern Werbung fürs Doppeltennis.
Ja, er hat eigentlich nur noch Woody Harrelson gestern gearbeitet.
Ach, das waren die Szenen des gestrigen Tages dann während des Doppels, wo sich Woody Harrelson richtig eingeschenkt hat.
Das könnte man. Über Stunden hinweg. Es war, gibt sehr schöne Posts auf Twitter dazu, wer es noch nicht gesehen hat. Das ist absolut wert des Schauens.
Aber Woody Harrelson hat durchgehalten in diesem Doppel. Also er ist auch bis ans Ende gekommen, auch bis ans Ende seiner Kräfte, aber Woody Harrelson hat dann doch noch durchgehalten. Schaut es euch an auf Twitter, vielleicht gibt es das auch auf Facebook. Ja, Fazit dieses Turniers, Philipp.
2-. Jetzt muss ich wieder Schulnoten vergeben, ha?
Ja.
Was machen wir denn mit dem Turnier? Wir sind ja immer so mit unseren Kriterien unterwegs. Ich denke, hier gab es ein paar erinnerungswürdige Matches. Da kann man einen Haken hintersetzen. Es gab interessante Geschichten. Wie immer haben es bekannte Namen am Ende gewonnen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wofür Wimbledon steht, dass bei Herren wie bei Damen einfach die großen Namen das am Ende gewinnen. Wir hatten auf beiden Seiten interessante Geschichten. Natürlich, bei den Herren haben sich die üblichen Verdächtigen durchgesetzt. Aber auch bei den Damen waren am Ende 2 sehr bekannte Spielerinnen im Finale. Es hat vielleicht so ein bisschen das Spektakuläre in der ersten Woche gefehlt, aber ich denke, die letzten Tage waren sehr entschädigend. Wir haben 2 sehr unterschiedliche Finals gesehen, eine dominante Performance, eine sehr, sehr enge. Also ich denke, hier können wir doch mal die 1 minus statt die 2 minus
rausholen. Oh, der feine Herr. Ich habe dir am Dienstag oder Mittwoch, habe ich in einer der Podcasts gesagt, die Herren müssen jetzt abliefern, dass sie nicht komplett abstinken gegen die Damen. Wir haben super Damen-Matches gesehen in den ersten 10 Tagen. Wir haben ja dieses Viertel des Todes gehabt, was dann am Ende von Serena Williams dann gewonnen worden ist. Aber Alison Risk hat einen fantastischen Eindruck hier hinterlassen. Es gab einige andere Spielerinnen, die einen super Eindruck hinterlassen haben. Wir hatten tolle Matches bei den Herren. Stank das so ein ganz kleines bisschen ab. Jetzt zum Ende hin haben die Herren absolut ausgeglichen. Ich fand es etwas schade, dass das Damenfinale so kurz war. Das Damenfinale war übrigens das kürzeste Finale von allen Wettbewerben. Von allen bis zu den Jungs und Mädels runter war das das kürzeste Finale. Ich würde auch eine 1- geben, weil am Ende so viele Geschichten dabei rumgekommen sind, auf und abseits des Platzes, auch mit Andy Murray, Serena Williams über das Mixed, dass man sich hier, also ich habe mir gedacht, ich habe mich hier 2 Wochen wirklich blendend unterhalten gefühlt, weil es war nicht nur auf 2, 3 Namen beschränkt, sondern es wurden sehr viele Geschichten ausgespuckt hier.
Ja, wir dürfen Mrs. Gauff natürlich nicht vergessen. Das war natürlich auch eine erstaunliche Sache in der ersten Woche. Bis vor einer Woche war sie ja hier noch der große Star des ganzen Turniers und wird jetzt am Ende von 2, 3, 4 anderen Spielern, Spielerinnen überstrahlt. Aber unter Umständen war das natürlich der Startpunkt für was ganz Besonderes.
Damit ist Wimbledon beendet für 2019. Noch nicht ganz. Wir werden morgen natürlich noch die Verlosung haben von unserem Wimbledon-Handtuch, was wir noch reinwerfen in dieses Gewinnspiel, was wir über 14 Tage lang mit dem Tennismagazin gemacht haben. Vielen Dank ans Tennismagazin fürs Abbilden unserer Podcasts auf ihrer Seite, beziehungsweise dann auch für die Zusammenarbeit mit dem Gewinnspiel. Das hat uns großen Spaß gemacht und wie wir so auf Twitter bzw. Facebook vernommen haben, glaube ich, hat das euch auch Spaß gemacht. Uns hat die Interaktion sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr viel in diesen letzten 14 Tagen. Wir danken sehr fürs Zuhören. Wir danken auch für Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Und wir fangen in 6 Wochen schon wieder an mit dem Quatsch. Dann nämlich das Breakfast in Flushing.
Was für uns quasi das Abendessen ist oder das letzte Mal des Tages. Wir nehmen immer nach dem letzten Match bei den US Open auf. Ihr könnt es dann auf dem Weg zur Schule, Arbeit, Uni, welchen Tätigkeiten ihr auch immer nachgeht, abhören. Wir halten euch dann auf dem Laufenden bei allem, was während der US Open passiert.
Ja, und bis dahin gibt es natürlich dann auch noch das Ende der Sandplatzsaison in Europa, unter anderem in Hamburg. Ich werde in Hamburg ein paar Tage vor Ort sein. Dann gibt es eine Challenger Corner in der nächsten Woche, dann über das Turnier in Braunschweig. Wir werden über die Turniere Umag Boster zum Beispiel sprechen, Bukarest Lausanne bei den Damen. Alles in der nächsten Woche in unserer Sendung. Jetzt werden wir wieder auf das wöchentliche Niveau erstmal zurückkehren und dann Richtung US Open dann wieder die Schlagzahl erhöhen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören in den letzten 14 Tagen. Vielen Dank für die Interaktion. Und folgt uns weiter auf Twitter und Facebook. Darüber freuen wir uns sehr. Und dann heißt es eigentlich für uns, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.